Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Ist das unfair, das mit dem neuen Freiwilligendienst bei der Bundeswehr? Die Bundesverteidigungsministerin hat da ihre neuen Pläne vorgestellt und Sozialverbände sagen heute, das ist eine absolute Bevorzugung der Soldatinnen und Soldaten gegenüber denen, die zum Beispiel ein freiwilliges soziales Jahr machen.
Für diese Grundausbildung, die jemand freiwillig macht beim Militär als Soldat, bekommt er einen Sold von 1550 Euro. Ein junger Mensch, der sich verpflichtet, ein Jahr etwa in einem Pflegeheim wirklich schwere Arbeit zu leisten, der bekommt maximal 300 Euro Taschengeld. Also das kann doch nicht in Ordnung sein.
Wir sprechen über dieses Ungleichgewicht gleich hier im Podcast zum Update am Donnerstag. Und dann holt den Vorschlaghammer. Sie haben ein Denkmal gebaut und jeder Vollidiot weiß, dass das die Liebe versaut. Wobei hier wird nichts abgerissen und mit dem Vorschlaghammer draufgehauen, sondern es wird noch was dazugesetzt. Christian Schmidt aus dem Update-Team hat sich heute die Geschichte rund um ein Rommel-Denkmal in Heidenheim in der Nähe von Stuttgart angeschaut.
Ja, es geht um Erwin Rommel, Generalfeldmarschall der Nationalsozialisten. Ziemlich ambivalente Person. Es gibt ein Denkmal von ihm. Man hat diskutiert, ob man das Ganze abreißt. Aber jetzt kam Künstler, der hat eine bessere Idee.
Genau, die ganze Geschichte dann gleich. Außerdem beschäftigen wir uns mit einer neuen Studie aus dem Vereinigten Königreich, in der es heißt, Optimismus macht nicht unbedingt glücklicher. Die glücklichsten Menschen, das sind die Realisten.
Ich bin auf bestimmten Ebenen sehr, sehr erschöpft. Und deswegen, nach dieser realistischen Betrachtung, habe ich gewissermaßen als Coach und Therapeut meiner selbst entschlossen, Dinge langsamer zu machen. Und vor allem, es mir nicht übel zu nehmen, dass ich vielleicht Dinge gerade nicht so gut schaffe.
Das wollen wir genauer wissen, gleich hier im Podcast zum Update vom 23. Juli 2020. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
So, da sind sie, die Pläne für den brandneuen Freiwilligendienst bei der Bundeswehr.
Ein solcher Dienst, egal wie er geleistet wird, ist aus meiner Sicht der Kitt, der die Gesellschaft in schwierigen Zeiten zusammenhält. Und dass wir im Moment gerade in besonders herausfordernden Zeiten leben, das ist sicherlich unbestritten.
Hat Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer heute gesagt. Dein Dienst für Deutschland heißt der neue Freiwilligendienst. Die Freiwilligen sollen eine 6-monatige militärische Grundausbildung durchlaufen und in den anschließenden 6 Jahren flexibel für 6 Monate einen Reservedienst nahe ihrer Heimat leisten. Also es gibt dann sozusagen Reservistinnen und Reservisten für Krisenfälle. So ist der Plan. Die Kritik an dem neuen Modell ist auch schon da, kommt vor allem von Sozialverbänden. Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer beim Paritätischen Wohlfahrtsverband. Guten Abend.
Schönen guten Abend, hallo.
Warum sehen Sie den neuen Freiwilligendienst der Bundeswehr kritisch?
Ich sehe ihn deshalb kritisch, weil hier wirklich eine absolute Bevorzugung da ist, der militärischen Grundausbildung gegenüber all den vielen jungen Menschen, die in sozialen Einrichtungen, in Pflegeeinrichtungen, in Behinderteneinrichtungen oder in Kindergärten ihren Dienst tun. Das finden wir schlichterdings nicht in Ordnung. Man muss überlegen, jetzt für diese Grundausbildung, die jemand freiwillig macht, beim Militär als Soldat, bekommt er einen Sold von 1550 Euro. Ein junger Mensch, der sich verpflichtet, ein Jahr etwa in einem Pflegeheim wirklich schwere Arbeit zu leisten, der bekommt maximal 300 Euro Taschengeld. Also das kann doch nicht in Ordnung sein. Denjenigen, die es während der Corona-Krise wirklich ungeheuer geleistet haben und dem wir dann, stehende Ovationen gehuldigt haben und gesagt haben, das sind die Helden der Saison, die gehen mal wieder leer aus. Das kann nicht sein, das ist nicht richtig.
Glauben Sie denn auch, dass Ihnen dieser Freiwilligendienst bei der Bundeswehr, ich sag mal, junge Menschen wegnimmt? Weil eigentlich sind das ja komplett unterschiedliche Bereiche und auch eine unterschiedliche Zielgruppe. Die Menschen, die in den sozialen Bereich gehen, gehen wahrscheinlich eher nicht zur Bundeswehr, oder?
Exakt. Also da haben wir keine Angst. Eine faktische Konkurrenz ist nicht da. Also jemand, der Spaß an einer soldatischen Grundausbildung hat, ist in der Regel nicht der, der zugleich Spaß hat, daran etwa in einem Pflegeheim zu helfen oder in einem Kindergarten mitzuwirken. Das sind sehr unterschiedliche Neigungen. Deswegen denke ich, kommen wir jetzt da gar nicht ins Gehege. Es geht uns wirklich um die Frage der Gerechtigkeit. Sehen Sie, der Soldat, da wird gesagt, der soll umsonst mit der Bundesbahn rumfahren können, sei ihnen ja auch gegönnt. Aber bei jemandem, der halt ein FSJ macht, ein freiwilliges soziales Jahr in einer Einrichtung, der muss sehen, wie er seine S-Bahn überhaupt selber finanziert. Und das ist in der Wertigkeit nicht in Ordnung dieser Gesellschaft. Wenn wir schon von Kitsch sprechen, der diese Gesellschaft zusammenhält, dann kann man doch nicht ernsthaft die 80.000 oder 90.000 jungen Menschen vergessen, die ihren sozialen Dienst ableisten. Das leuchtet mir nicht ein.
Ich habe als junger Kerl damals Zivildienst gemacht und die Besoldung war relativ nah dran an der Besoldung der Soldatinnen und Soldaten. Was hat sich da geändert, dass so wenig Geld jetzt bei Ihnen nur noch da ist?
Na, wir haben halt keinen Zivildienst mehr. Es war ein Zwangsdienst, der Zivildienst. Und in diesem Zwangsdienst muss man natürlich zumindest den Lebensunterhalt der Menschen sicherstellen. Das war bei mir damals auch so. Ich hatte dann auch eine Heimschläferzulage und sowas, weil ich ja nicht in der Kaserne war. Und jetzt der Freiwilligendienst, da sagt sich der Gesetzgeber und die Politik, na gut, ist ja freiwillig, die müssen ja nicht. Und dann wird gesagt, die kriegen halt nur maximal 300 Taschengeld. Und beim Rest müssen die selber schauen, was den Effekt hat, dass nur diejenigen überhaupt Freiwilligendienst machen können, wo die Eltern zuschießen können. Wenn sich die Eltern das nicht erlauben können, dann gibt es auch keinen Freiwilligendienst. Und das ist alles nicht in Ordnung. Hier ist die Wertigkeit verrutscht. Ich denke, wir müssen was tun, viel mehr jungen Menschen noch die Möglichkeit zu geben, soziale Erfahrung zu sammeln. Also ganz vorsichtig formuliert, ist das ja mindestens so sinnvoll wie eine soldatische Grundausbildung. Und da muss man sich das auch was kosten lassen. Da muss man vor allem dafür sorgen, dass sich auch wirklich jeder machen kann.
Kramp-Karrenbauer will mit dem Freiwilligendienst den Zusammenhalt in der Gesellschaft stärken, wie sie sagt. Das ist aber ja bestimmt auch in ihrem Sinne.
Ich sag mal so, man muss mal die Kirche im Dorf lassen. Frau Kramp-Karrenbauer hat jetzt mal gerade 8.000 Freiwillige, obwohl die Bundeswehr nun wirklich wie verrückt Werbung macht. Mit dem neuen Dienst hofft sie, dass noch mal 1.000 hinzukommen. Bei uns sind mittlerweile zwischen 80.000 und 90.000 Freiwillige, die in sozialen Einrichtungen tätig sind. Und deshalb denke ich, wenn man schaut, wo sind Potenziale, dann doch möglicherweise eher in den sozialen Einrichtungen.
Kritik am neuen Freiwilligendienst der Bundeswehr. Ulrich Schneider war das, Hauptgeschäftsführer beim Paritätischen Wohlfahrtsverband.
Deutschlandfunk Nova. Update.
2 Jahre auf Bewährung, so lautet das Urteil des Landgerichts in Hamburg gegen Bruno D. Der war zwischen 1944 und 1945 für einige Monate SS-Wachmann im Konzentrationslager Stutthof in der Nähe von Danzig. Damals war er 17 Jahre alt und deshalb hat der Prozess vor der Jugendkammer des Gerichts stattgefunden, auch wenn Bruno D. heute 93 Jahre alt ist. Sabrina Loy aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Wie hat das Gericht heute das Urteil begründet?
Also das Gericht sagt, dass Bruno D. sich der Beihilfe zum Mord schuldig gemacht hat, und zwar in mindestens 5.232 Fällen. So viele Menschen sind während seiner gut 8-monatigen Dienstzeit in Stutthof mindestens gestorben. Die Vorsitzende Richterin Annemaja Göring sagte in der Urteilsbegründung, dass der Angeklagte sich durch sein Verhalten schuldig gemacht habe, und zwar bis an sein Lebensende. Auch wenn er persönlich niemanden umgebracht hat, ist er trotzdem mitverantwortlich. Er hätte nicht mitmachen dürfen, sondern versuchen müssen, sich dem Einsatz in dem KZ Stutthof zu entziehen.
Das ist ja immer die Frage, wäre das denn so einfach möglich gewesen?
Das wäre die Frage, genau. Und das ist die große Frage, die in dem Prozess diskutiert werden musste. Der Angeklagte sagt, nein, das wäre nicht möglich gewesen. Er sei abkommandiert worden und hätte keine Möglichkeit gehabt, sich zu entziehen. Das war bis zuletzt sein Standpunkt, auch wenn er sich in seinen letzten Worten vor Gericht bei den Überlebenden und Hinterbliebenen entschuldigt hat. Das Gericht sieht das, wie gesagt, jetzt anders. Dafür sind während des Verfahrens unter anderem Überlebende befragt worden, die ganz genau beschreiben mussten, was passiert war und was sie dort erlebt haben im KZ. Von täglichen Misshandlungen war da die Rede, von Schlägen, Hinrichtungen, Hunger und von einer Fleckfieberepidemie.
Und das sind Sachen, die auch die SS-Männer auf den Wachtürmen hätten sehen müssen.
Ja, genauso wie die Leichen, die dort auf dem Boden lagen. Und deshalb ist das Gericht am Ende auch der Meinung gewesen, dass niemand so sehr hätte wegsehen können, dass man die lebensfeindlichen Bedingungen dort nicht gesehen hätte. Schließlich gab es dann ja auch noch Gaskammer und eine Genickschussanlage in dem KZ.
Deshalb jetzt auch die Verurteilung zu 2 Jahren auf Bewährung. Wie sind die Reaktionen auf dieses Strafmaß? Ins Gefängnis muss der Mann ja jetzt nicht mehr.
Also die Richterin sagte, dass die Entscheidung für die Bewährungsstrafe wohl nach langem Ringen getroffen wurde. Dafür wurde unter anderem berücksichtigt, dass der Angeklagte damals erst 17 bzw. 18 Jahre alt war und im NS-Unrechtsstaat aufgewachsen war. Und wenn er sich hätte versetzen lassen an die Front, hätte er um sein Leben fürchten müssen. Und der Verteidiger zeigte sich auch ganz zufrieden mit dem Urteil. Sein Mandant hat wohl auch damit gerechnet, verurteilt zu werden. Und die Staatsanwaltschaft hatte eine Jugendstrafe von 3 Jahren beantragt, die 40 Nebenklägerinnen und Nebenkläger auch. Die wollten vor allem eine Verurteilung, sagt Stefan Lode, ein Anwalt der Nebenklage.
Das Strafmaß ist zweitrangig. Das ist auch nicht im Interesse unserer Mandanten, dass über 90-Jährige ins Gefängnis gehen, sondern wichtig ist, dass man darüber nachdenkt, dass die Nebenkläger nochmal zu Wort kommen, die mit sehr viel Genugtuung hier geredet haben, ihre Geschichten erzählt haben, die aber nicht überwiegend von Rache geprägt waren, sondern überwiegend wirklich von der Intention geprägt waren, wir wollen unsere Geschichte loswerden und wir wollen dafür sorgen, dass sowas nie wieder passiert.
Sehr verständlich. Jetzt liegt das alles sehr, sehr viele Jahre zurück, über 70 genau genommen. Warum lief das Verfahren erst jetzt? Das hätte doch schon früher passieren können.
Es liegt daran, dass sich erst vor kurzem die Rechtsprechung geändert hat. Also 2011, da wurde der KZ-Aufseher John Demjanjuk verurteilt wegen Beihilfe zum Mord in mehr als 28.000 Fälle, ohne dass ihm ein eigenhändiger Mord nachgewiesen werden konnte. Und seitdem besteht die Justiz nicht mehr darauf, dass die individuelle Schuld an einem Mord nachgewiesen werden muss. Das war vorher anders. Jetzt reicht es also, dass ein Dienst in einem Lager gemacht wurde, in dem erkennbar systematische Massenmorde stattgefunden haben, um das juristisch zu ahnden. Aber diese Korrektur kam eben erst sehr spät.
Und dementsprechend gab es wenige Verurteilungen bisher.
Ja, also wenn die Entscheidung früher gefallen wäre, wären sicher sehr viele ehemalige KZ-Wächter verurteilt und bestraft worden. Viele haben davon profitiert, dass die Beweislage in NS-Verfahren lange Zeit sehr schwierig war. Neben dem Janjuk sind noch zwei frühere SS-Männer aus Auschwitz verurteilt worden, jeweils zu mehrjährigen Haftstrafen. Beide sind aber, genauso wie dem Janjuk auch, gestorben, bevor das Urteil rechtskräftig wurde, beziehungsweise bevor sie die Strafe antreten konnten.
Gibt es denn noch Verfahren, die jetzt noch anstehen?
Also der aktuelle Fall wird wohl einer der letzten Prozesse, wenn nicht sogar der letzte gewesen sein. Die Zentrale Stelle zur Aufklärung von NS-Verbrechen sagt, dass im Moment zwar noch 14 Ermittlungsverfahren wegen Verbrechen in Konzentrationslagern laufen. Gut möglich, dass auch demnächst vor dem Landgericht Wuppertal noch ein Verfahren gegen einen anderen ehemaligen Wachmann in Stutthof beginnt. Da wurde jetzt ein 95-jähriger Mann angeklagt. Da muss aber eben auch noch geprüft werden, ob der verhandlungsfähig ist.
Heute ist also möglicherweise der letzte Prozess gegen einen KZ-Wachmann zu Ende gegangen. Er wurde zu 2 Jahren auf Bewährung verurteilt. Die Hintergrundinfos dazu hatte Sabrina Loy aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Und wer sich dafür interessiert, es gibt eine Netflix-Serie, The Devil Next Door heißt die, glaube ich, über den Fall Demjanjuk und auch eine Zeitverbrechen-Podcast-Folge auch zum Demjanjuk-Fall. Da gibt es weitere Infos auf jeden Fall noch für euch.
Deutschlandfunk Nova Update.
Poppeldi, poppeldi, positiv, positiv, nicht negativ. Das hieß es schon bei den Fanta 4. Jahrzehntelang wurde uns ja immer erzählt, think positive bitte. Also erwarte Gutes und dann wird es dir auch passieren. Sei optimistisch. Tja, und jetzt heißt es, während Corona, zumindest behaupten britische Forscher das plötzlich, nee, positiv denken ist gar nicht so gut, sondern realistisch denken ist gut. Realisten sind die glücklicheren Menschen. Warum und wieso, darüber wollen wir heute im Update sprechen. Deutschlandfunk Nova-Realistin Magdalena Bienert. Wie kommen denn die Forscher zu diesen neuen, unerwarteten Erkenntnissen?
Es ist der Brite Dr. Chris Dawson von der University of Bath und sein Team. Die haben nämlich Daten aus einer Umfrage des British Household Panel analysiert. Das ist eine große Längsschnittstudie, für die über einen Zeitraum von 18 Jahren jedes Jahr dieselben 1600 Personen befragt worden sind. Und bei dieser Studie werden Angaben zur Lebenszufriedenheit und zu psychischen Belastungen erhoben und eben analysiert.
Und wie legen die Forscher fest, wer jetzt eher optimistisch oder pessimistisch denkt?
Ja, die Glücksforscher haben sich bei dieser Studie speziell angeschaut, wie die finanzielle Lage der Befragten aussieht und wie ihre Tendenz ist, zu über- oder unterschätzen, wie sich das mit der Kohle bei ihnen weiterentwickeln könnte. Und Chris Dawson kam dabei zu dem Schluss, dass diejenigen mit den realistischsten Einschätzungen am zufriedensten sind. Realismus würde langfristig das Glück und psychische Wohlbefinden erhöhen, sagt er. Und zwar erheblich im Gegensatz zu den Menschen, die eher optimistisch oder pessimistisch sind. Und seine Erklärung lautet, Menschen mit einer realistischen, rationalen Sicht auf die Dinge treffen die besseren Entscheidungen für ihr Leben.
Aber so ein bisschen Optimismus muss das nicht sein, kann ja nicht schaden, oder doch? Müssen jetzt alle Selbsthilfebücher über positives Denken und so in die Tonne?
Naja, nicht direkt. Das Problem, sage ich mal, bei den enthusiastischen Optimisten kann eben sein, dass sie dazu neigen, zu hohe Erwartungen ans Leben zu stellen und dadurch oft enttäuscht werden. Es gibt aber einen schlüssigen Mittelweg, sagt der Berliner Coach in der Kreativwirtschaft Johannes Braun.
Enttäuschungen erfordern halt auch Kraftaufwand. Mit Enttäuschungen umzugehen, heißt natürlich auch ein ständiges Zehren an Ressourcen. Ich denke, dass die Konklusion einer gesunden Mittelhaltung liegt. Ich würde das mal als optimistischen Realismus benennen. Denn natürlich ist das Positive am Optimismus, dass man freudvoll Chancen ergreift.
Wichtig dabei ist aber die gesunde Selbsteinschätzung.
Okay, positiver Realist. Kann man das lernen? Denn Pessimist sein, das ist wahrscheinlich gar keine Option.
Nee, weil die haben ja immer Angst vor dem Schlimmsten und das kann dazu führen, laut dem britischen Forschungsteam, dass keine positiven Emotionen mehr erlebt werden können, wenn dann doch mal etwas besser ausgeht als erwartet. Ja, und den Coach gefragt, der sagt, Realist sein, klar, das kann jeder werden.
Ich denke tatsächlich durch Lernen. Das wiederholte Lernen von Situationen, das scharfe, achtsame, aber auch mit sich selbst mitfühlende Beobachten, wie man mit Herausforderungen umgeht und dann daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Und das bewahrt einen natürlich auch davor, sich zu übernehmen oder aber schützt einen im Fall der Fälle davor, Enttäuschungen zu erleben.
Das sagt und hört sich jetzt leicht an, ist vielleicht auch nicht jedermanns Sache, diese Selbstreflexion. Aber die britischen Glücksforscher bestätigen, auf lange Sicht ist der beste Weg zu Glück und Zufriedenheit ein möglichst rationaler, realistischer Blick auf die Welt.
Und mit welcher Einstellung komme ich am besten durch diese doch sehr spezielle Zeit der Corona-Pandemie?
Eigentlich auch mit der realistischen. Also sich nicht durch krude Verschwörungen aus der Social-Media-Bubble runterziehen lassen, sondern wirklich immer wieder mal die aktuelle Situation hinterfragen. Wie schlecht geht es mir wirklich gerade? Und auch im Rahmen der Möglichkeiten gucken, wo man da nachjustieren kann, damit es einem besser geht. Und das macht selbst Life-Coach Johannes Braun noch und er gibt, wie ich finde, noch einen guten Tipp.
Die Zeit gerade ist sehr, sehr herausfordernd, weil viele Dinge den bisherigen Gewohnheiten nicht mehr entsprechen. Gerade jetzt so Monat 4 bis 5 stelle ich fest, ich habe mich in Teilen überschätzt. Ich bin auf bestimmten Ebenen sehr, sehr erschöpft und deswegen nach dieser realistischen Betrachtung habe ich gewissermaßen als Coach und Therapeut meiner selbst entschlossen, Dinge langsamer zu machen und vor allem es mir nicht übel zu nehmen, dass ich vielleicht Dinge gerade nicht so gut schaffe.
So, bam. Also, wir sollten gerade jetzt alle nicht so streng mit uns sein und uns einen optimistischen Realismus aneignen. Damit fährt man wohl gerade ziemlich gut, sagen zumindest die Profis.
Lasst uns alle zu optimistischen Realisten werden in dieser Pandemie. Unsere Reporterin Magdalena Bienert war das mit einer neuen Studie aus dem Vereinigten Königreich.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Black Lives Matter-Bewegung in den USA hat eine Diskussion über den Umgang mit manchen Kapiteln der US-Geschichte angestoßen. Und auch bei uns in Deutschland wird genauer, zum Beispiel auf Denkmäler geschaut mittlerweile. Sollten Denkmäler abgerissen werden, wenn sie Leute zeigen, Leute ehren, die Leid über manche Menschen gebracht haben? Abreißen oder stehen lassen? Die Stadt Heidenheim in der Nähe von Stuttgart hat sich für einen schlauen Mittelweg entschieden. Denkmal stehen lassen. Aber was zum Nachdenken dazu bauen. Und zwar mehr als einfach nur ein Hinweisschild aus Bronze. Deutschlandfunk Nova-Reporter Christian Schmidt. Es geht um ein Erwin-Rommel-Denkmal.
Ja, das wurde ganz frisch heute um 17 Uhr in Heidenheim enthüllt. Das steht da eigentlich schon seit 60 Jahren. Ein Denkmal in Form eines großen Steinmonolithen für Erwin Rommel. Das war ein Generalfeldmarschall der Nationalsozialisten im Dritten Reich, also eine ziemlich ambivalente Person, weil er war berühmt dafür, im Dienste der Wehrmacht als Befehlshaber des Deutschen Afrikakorps und der Panzerarmee Afrika. Ja, da hat er mit deutscher Gründlichkeit Minen verteilt, ist also für das Leid tausender Menschen verantwortlich. Später dann hat er sich als Sympathisant des Widerstandes gegen Hitler gezeigt, also im Idealfall hat da ein Sinneswandel stattgefunden, aber diese Rolle im Widerstand wird angezweifelt. Es ist keine einfache Geschichte.
Trotzdem steht seit 1961 ein Rommel-Denkmal in Heidenheim und das als Heldendenkmal?
Ja, das ist auch Kern der Kritik, weil halt die Heldengeschichte nicht so eindeutig ist und da auch die Einordnung fehlt. Und auch wenn man eine Infotafel dazu stellt, es ist einfach ein sehr prägendes Heldendenkmal, ein massiver Steinblock mit geschwungener Mauer. Also ein großes Ding da auch mitten in einem Park. Und jetzt hat die Stadt einen Künstler gefunden, der eine neue Idee hatte.
Genau, jetzt wird das Rommel-Denkmal ergänzt. Beschreib mal, was da die Idee ist.
Also Rainer Joos, das ist der Künstler, der wollte nicht mehr die Frage stellen, stehen lassen oder abreißen, sondern das, was da heute enthüllt wurde, das ist eine Ergänzung. Also diesem martialischen Rommelsteinblock wurde direkt vor die Nase, so in einem Meter Entfernung, eine ja, filigrane Figur gegenübergestellt, die die Minenopfer repräsentieren soll, das sagt Rainer Joos.
Diese kleine Silhouette von diesem Minenopfer konfrontiert natürlich sofort die Monumentalität des ursprünglichen Denkmals, das auf einem Areal von 40 Meter Durchmesser angelegt ist, in der Mitte gekrönt mit einer über 100-jährigen Buche. Und dieser Kontrast, der soll natürlich sofort beim Betrachter eben eine gewisse Nachdenklichkeit erzeugen.
Das tut es auch, das funktioniert mit der Nachdenklichkeit, wenn man sich die Bilder davon anguckt, von der Präsentation heute. Künstler Joos hat da auch noch mit Schatten gespielt, das finde ich ganz eindrucksvoll. Also dieser riesige Rommelmonolith, der hüllt diese kleine Figur je nach Tageszeit in den Schatten oder eben nicht. Auch das soll diese ambivalente Figur Rommel nochmal in so ein neues Licht rücken, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist kein lupenreiner Widerstandsheld, sondern auch heute noch sterben Leute in Nordafrika durch Minen der Wehrmacht. Das hatte er mit zu verantworten.
In vielen anderen Städten wird gefordert, solche Denkmäler ja abzureißen. Hat man in Heidenheim auch darüber nachgedacht?
Ja, ausgerechnet vor 10 Jahren, also am 50. Geburtstag, ist die Diskussion um das Denkmal hochgekocht. Vorher wurde dem gar nicht so viel Beachtung geschenkt. Aber man hat gemerkt, da läuft was nicht gut. Dieses Rommelding, das könnte zu einer Pilgerstätte für Rechtsextreme werden. Der Monolith sollte abgerissen werden. Das scheiterte dann aber am Veto des Oberbürgermeisters. Und man entschied sich dann halt erstmal fürs Stehenlassen. Umwidmen plus kritische Infotafel, und Rainer Joos ist froh, dass er jetzt mit seiner Kunst viel mehr schaffen kann.
Eben nicht hier einfach ein Denkmal abzureißen und Gras über die Sache wachsen zu lassen, sondern eben auch den geschichtlichen Bezug erhalten zu lassen. Jetzt, wo alle Zeitzeugen, Täter wie Opfer tatsächlich nicht mehr dann leben werden, brauchen wir einen Ansatz, um die Geschichte auch an die Jugend so zu übergeben, dass die sich ihr eigenes Bild machen können. Und wenn man hier jetzt eben in dem Fall 60 Jahre Geschichte ausradiert, hilft es dann schon mal nicht für neues Verständnis im Umgang zu dieser Thematik.
In Heidenheim, da wurde heute in Ergänzung zu einem Denkmal ein weiteres Denkmal enthüllt. Dem 60 Jahre alten Stein zu Ehren des umstrittenen Wehrmachtgenerals Erwin Rommel wird die Figur eines Minenopfers entgegengestellt. Damit will die Stadt zum Nachdenken anregen, statt das Ding einfach nur abzureißen. Die Hintergründe von Christian Schmidt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Große Aufregung um eine Schokolade, die nicht nur quadratisch praktisch gut sein soll, sondern auch noch vollkommen einzigartig in ihrer Form. Der Fall Mondelez gegen Rittersport. Der Bundesgerichtshof, der hat heute entschieden, dass nur die Schokoladen der schwäbischen Alfred Ritter GmbH quadratisch sein dürfen. Der Hersteller der Milka-Schokolade aus den USA, Mondelez, der hatte dagegen geklagt und diese Klage wurde abgewiesen. So, wir wären aber nicht Deutschlandfunk Nova, wenn wir es nicht ganz, ganz genau nehmen würden. In der Schule haben wir nämlich gelernt, dass ein Quadrat eine Fläche ist, aber eine Tafel Schokolade, die kann man doch anfassen. Man kann abbeißen und genüsslich auf dem Gaumen schmelzen lassen. Das ist also kein Quadrat, sondern ein Körper. Aber was für einer? Zeit für ein gepflegtes Klugscheißerwissen. Wir haben den Mathematiker Günther Ziegler dran. Er ist Universitätspräsident der Freien Universität Berlin. Hallo, Herr Ziegler.
Guten Tag, Herr Günther.
Also, wenn man ganz genau von oben in die Mitte einer Tafel Rittersport schaut, dann sieht man ja eine quadratische Fläche, aber nur dann, wenn man ganz genau von oben drauf schaut. Eigentlich ist ja die Bezeichnung Quadrat da Quatsch, oder?
Also das, was man dann sieht, ist, ich glaube, nicht mal ein Quadrat, weil das am Ende, das, was man da sieht, ist ja nicht nur die Schokolade, sondern sind auch die beiden Seiten, die länger sind, weil da der Falz drauf ist. Also in der Tat ist nicht mal das quadratisch. Wenn man dann auspackt, glaube ich, dann ist es halbwegs quadratisch. Und das ist natürlich eine besonders schöne Form.
Ja, aber wenn wir so eine Tafel Schokolade mal als Körper uns anschauen, dann würde mir als erstes ein Quader einfallen, also ein Rechteck als Körper sozusagen. Aber das passt ja auch nicht so wirklich, weil die Rittersport hat ja so Täler zwischen den einzelnen Schokostückchen, damit wir sie brechen können.
Ja, das nennt man dann Modellierung am Ende. Also in erster Näherung, weil die ja doch relativ flach ist, sieht man da vielleicht ein Quadrat. Am Ende ist es in der Tat ein Quader. Wenn man in Wikipedia nachliest, dann verrät einem Wikipedia, dass man so eine quadratische Platte nennen kann. Also das ist ein Quader, wo zwei Seitenlängen gleich lang sind. und die dritte Länge, nämlich die Höhe, dann sehr viel kleiner. Aber in der Tat sind dann die ganzen Täler drin und da sind wir mitten in der Modellierung. Und das ist am Ende eine relativ komplizierte Form, die das ganze Ding hat, die dann ja ausgegossen wird, glaube ich, wenn man Schokolade herstellt. Aber das sind vermutlich die Geheimnisse von der Firma.
Hätten Sie Lust, das Volumen auszurechnen, wenn wir Ihnen alle Millimeterangaben der Täler mitteilen würden?
Ach, ich bin ja Mathematiker und Mathematik ist die große Kunst, nicht zu rechnen. Also ich glaube, ich würde es dann eher nach guter alter pythagoreischer oder griechischer Methode machen, dass man das eher dann ausgießt und schaut, wenn ich die Schokolade in Milch tunke, wie viel mehr Milch dann plötzlich im Glas ist. Das ist die bessere Methode zu messen, als da wirklich rechnen zu müssen.
Wenn wir uns jetzt die einzelnen Stückchen der Tafel anschauen, das ist ja auch nochmal interessant. Also da, wo der Name auch der Schokolade draufsteht, dann besitzt das obere Drittel dieser Stückchen ja auch noch so schräge Seitenflächen. Das macht die Form ja nochmal komplizierter, oder nicht?
Ja, und nochmal schöner vermutlich. Das ist ja alles auch nach ästhetischen Prinzipien entworfen worden, denke ich. Ich meine, das sollte ja immer schön und elegant ausschauen. Deswegen hat mich schon geärgert, dass in dem Gerichtsurteil jetzt offenbar drinsteht, das Quadrat als solches hätte keinen künstlerischen Wert. Das sehe ich als Mathematiker und als Ästhet eigentlich anders.
Ja, eine Frechheit eigentlich, ne?
Ja. Ja.
In der Natur, das haben wir auch diese Woche wieder gelernt hier in Deutschlandfunk Nova, ist das Sechseck, das Hexagon ja sehr, sehr beliebt. Vielleicht auch die perfekte Form für eine Schokolade?
Weiß ich nicht. Das hängt ja immer dann davon ab, wie man die Dinge stapeln will. Das wäre sicher interessant, wenn man dann Sechseck-Schokolade machen würde und das dann eben in eine große Kiste reinmacht. Ich meine, das Sechseck als solches haben die Bienen erfunden, wenn ich das richtig sehe, vor sehr langer Zeit. Und das ist wieder die ideale Form für ein ganz bestimmtes Optimierungsproblem, nämlich dafür, um die Zellen in der Bienenwabe möglichst groß und den Wachsverbrauch möglichst klein zu halten. Das kann man auch wieder mathematisch beweisen, dass das eigentlich ideale Form ist für das Problem. Aber Schokolade ist natürlich schon wieder ein anderes Problem als Honig.
Also, die Tafel Rittersport ist kein Quadrat und überhaupt Quadrate sind ja wohl Kunst, sagt der Mathematiker und Universitätspräsident der Freien Universität Berlin, Günther Ziegler.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich habe mal Gitarrensaiten bestellt im Netz. Ich dachte dann irgendwie mir schon, dass die aus China kommen werden. Und zwar 6 Saiten für, also Metall, ne? Für 32 Cent. Inklusive Versand. Und dann kamen die aus China. Hat 5 Wochen gedauert, aber sie waren da. Für 32 Cent. Oder eine Armbanduhr für 1 Euro. Eine Handyhülle für 70 Cent. Ein Melonenschneider für 2 Euro. Das ist so die Angebotspalette von Plattformen wie AliExpress oder Wish.com. Viel Plastik, viel Schrott, gefälschte Markenware ist auch manchmal dabei. Aber die Plattformen boomen. Man bestellt direkt in China, wartet Wochen auf seine Bestellung. Dafür ist es halt billig. Aber damit soll jetzt bald Schluss sein. Weiß Christian Schmidt aus dem Update-Team. Auch schon mal da bestellt?
Ja, tatsächlich vor ein paar Tagen auch angekommen, ein Silikon-Backpinsel. Also alles fein.
Sehr schön.
Auf eins warte ich noch, das ist so ein Smartphone-Halter fürs Fahrrad. Also alles so um die 1-2 Euro. Ne? Und ich muss sagen, es ist verlockend zwar, aber es ist tatsächlich, wie du sagst, auch viel Quatsch mit dabei.
Verlockend, weil es eben sehr, sehr günstig ist. Dagegen hat aber jetzt die EU, die Europäische Union was und möchte dagegen vorgehen.
Der Rat für Wirtschaft und Finanzen der EU, der hat jetzt gesagt, Moment Leute, das kann so nicht weitergehen. China darf hier munter irgendwie so billigen Kram exportieren und muss keinen Cent Steuern zahlen. Weil es ist ja so, bis zu einem Betrag von 22 Euro muss man weder Zoll noch Steuern zahlen. Und damit soll in einem Jahr jetzt Schluss sein, weil es eben unfair der heimischen Wirtschaft gegenüber ist.
Wie viel ist das dann, die Steuern?
Also Einfuhrsteuern sind dann ähnlich wie bei uns die Umsatzsteuer. Also je nach Ware gibt es dann 7 oder 19% Steuern drauf.
Das ist aber natürlich bei so kleinen Beträgen. Also wenn ich jetzt Gitarrensaiten für 32 Cent kaufe, ist es nicht viel, was da drauf kommt für uns Kunden.
Ja, eben. Also auch hier Beispiel, wenn ich meinen Plastiklöffel da für 1 Euro kaufe, dann zahle ich halt 1,19 Euro dafür. Das ist jetzt für uns easy. Und das werden die Händler auch schön an den Kunden weitergeben, weil plötzlich 19% vom eigenen Umsatz zu zahlen, das wollen die natürlich auch nicht. Also bei so Kleinkram wird das nicht viel sein und die Händler haben auch so ihre Tricks. Wenn man auf den Briefumschlag Geschenk schreibt, das hatte ich auch mal, dann ist das sogar bis 45 Euro steuerfrei. Bei mir stand das mal, steht dann so Gift außen drauf, aber Obacht, das ist illegal. Geschenke gehen nur von Privatperson zu Privatperson und nicht von Internethändler zu dir.
Sag mal, warum ist der Versand von China nach Deutschland so billig? Weil es dauert sehr lang, ist sehr, sehr weit weg. Trotzdem lohnt es sich für uns, eine Schraube aus China schicken zu lassen.
Das ist quasi so ein skurriles Schlupfloch in einem Vertrag der Postanbieter auf der ganzen Welt. Es gibt einen Weltpostverein und der führt dramatischerweise China als Entwicklungsland auf. Ist eigentlich eine coole Idee. In dem Vertrag will man eigentlich China unterstützen und deswegen werden Postlieferungen von da subventioniert. Deshalb können chinesische Anbieter zu Spottpreisen eben Briefe nach Deutschland verschicken, die dann billiger sind als ein Brief meinetwegen von Hamburg nach Bremen. Aber auch da regt sich Widerstand. Auch das soll sich ändern.
Sicher ist erstmal, auf Billigstware aus China müssen wir Mitte 2021 Steuern zahlen. Viel teurer werden dann die 1-Euro-Produkte nicht. Aber vom Gesamtumsatz will die EU eben auch was abhaben, um Gerechtigkeit zu schaffen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.